On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Der Skisprung-Weltcup ist gestartet, die erste Runde bei der Darts-WM ist jetzt auch ausgelost. Der Kampf um die Formel-1-WM-Krone spitzt sich derweil nach Las Vegas weiter zu und die Ligaphase in den UEFA-Europapokalwettbewerben geht in die heiße Phase. Das alles und noch viel mehr in Folge 303 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit wie immer auch ein herzliches Hallo und einen guten Abend an David. It's beginning to look a lot like, naja, zumindest Wintersport, oder?
Look like Elli Pelli, look like Christmas, look like Vier-Schanzentournee, kannst du jetzt alles Mögliche nennen. Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, es geht auf jeden Fall in die heiße Phase, deswegen, ich sag mal, endlich wieder mit Wintersportfokus unser Wochenrückblick im Sport. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht ganz viel Zeit. Wir haben vorher aber einige interessante Kurznews in Sachen Olympia mit eingebaut und noch ein bisschen was anderes, worüber wir sprechen, bevor es dann gleich mit dem Wintersport losgeht. Hinten raus natürlich, wir sprechen über Darts, wir sprechen über Handball, wir sprechen natürlich auch über Fußball, aber zuvor das natürlich auch nochmal der Hinweis an dieser Stelle auf unser Kicktipp-Spiel On the Pitch minus Bully. Der 11. Spieltag liegt hinter uns, zum Sportlichen kommen wir später, aber das Wichtige ist natürlich unsere Tipprunde und da gehen die Gratulationen heute an Marv Out. Der ist nämlich 5 Plätze gesprungen und zwar nach oben auf Platz 3 mit 19 Punkten vom Wochenende. Ich gucke mal gerade, ich bleibe weiter auf der 4 und Benny hat einen Platz gut gemacht. Du bist jetzt, festigst deinen Platz in den Top 20 und rangierst auf Platz 19, hast 12 Punkte abgesahnt und blickst weiter optimistisch nach oben, würde ich sagen.
Ich bin also auf den Aufstiegsplätzen zur ersten Liga, wenn man das so möchte.
So ist es quasi, genau. Und dann würde ich sagen, blicken wir doch gleich mal auf Olympia. Ich habe heute schon so ein bisschen Fieber gehabt. Wir sind ja in der ersten Olympiawoche vor Ort, Olympische Winterspiele in Mailand und Cortina und Konsorten, muss man ja sagen. Heute haben wir unseren Tickerplan bei der dpa bekommen und so langsam entzündet sich das Feuer ja dann auch, Benny, am Mittwoch, aber nicht in Olympia, wie wir das gewohnt sind, sondern in dem Museum, weil das Wetter so schlecht sein soll, dass das IOC jetzt sogar ein paar Leute ausladen soll, weil das mit dem Parabolspiegel so nicht klappt. Die müssen da jetzt wie so ein, hier, das Licht aus Bethlehem, müssen sie jetzt vorher irgendwie da aufbewahren, damit sie das am Mittwoch dann losstarten können und wir endlich Olympia-Vorfreude so richtig auch mit Feuer haben.
Ja, ganz genau. Also am Ende bleibt die Zeremonie ja bestehen, aber natürlich jetzt nicht im traditionellen Setting an der antiken Stätte. Ja, mal sehen, wie viel man davon irgendwie vielleicht auch in Bildern bekommt. Sieht bestimmt auch ein bisschen befremdlich aus, aber naja, zumindest ist es jetzt das Anzeichen, dass es wirklich auch auf Olympia zugeht und David, wir werden dann ja auch dabei sein. Und so viel, glaube ich, erstmal
genau,
hierzu.
So geht's aus.
Wir gehen, glaube ich, gleich noch in den Wintersport rein, müssen ja aber noch auf ein paar andere Sachen gucken, unter anderem auf, ja, mal wieder einen Tod leider. Dieter Herzog, 1974 noch Fußball-Weltmeister gewesen, ist jetzt im Alter von 79 Jahren gestorben, unter anderem natürlich bekannt für seine Zeit bei Bayer Leverkusen, aber auch Fortuna Düsseldorf. Und als Linksaußen prägt er eben auch die Nationalmannschaft in den 70ern. Deswegen da Ruhe im Frieden, Dieter Herzog, mit 79 Jahren, auch kein Alter.
Ja. Ruhe in Frieden, wieder geht ein deutscher Fußballweltmeister. In seiner Heimatstadt Oberhausen betrieb er einen Tabakwarenladen mit einer Lotto-Annahmestelle. Schön. Wenn das nicht nach Fußballromantik klingt, dann weiß ich es auch nicht. Ja, Ruhe in Frieden, Dieter Herzog. Wir springen weiter und sprechen über die deutschen Olympiabewerbungen mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Die gute zuerst, die Bundesregierung unterstützt eine deutsche Olympiabewerbung für 2030, 40, 44. Das wird Friedrich Merz jetzt unterzeichnen, je nachdem, welche Region, welche Stadt jetzt den Zuschlag erhält. Der DOSB will ja entscheiden, und zwar im nächsten Herbst, wie es läuft. Und nach dem ersten Referendum, was wir ja bereits gehabt haben, gab es jetzt ein zweites und das in Berlin und das lief nicht ganz so gut. Wobei, das ist noch kein Referendum, das ist erstmal nur eine Umfrage, aber sie heißt erstmal nichts Gutes, Benny.
Ja, ganz genau. Am Ende nur 27% Unterstützung des Plans, die der Senat eben hat. Und naja, dadurch wächst natürlich jetzt auch der Druck auf die schwarz-rote Landesregierung in Berlin. Was bedeutet das jetzt? Versuchen Sie es trotzdem. Es formiert sich auch gerade das Bündnis Olympia. Das will ein Volksbegehren zum Anfang des neuen Jahres ins Leben rufen gegen eine Bewerbung. Also da bleibt es auf jeden Fall spannend und ja, mal sehen, ob es tatsächlich München und Berlin am Ende in den Ring reißt.
Ja, das kann gut passieren. In München sieht es ein bisschen besser aus oder deutlich besser, muss man sagen. In NRW soll auch ein Referendum kommen, wohl am 19. April in allen Kommunen, die davon betroffen sind. Bitter natürlich für Rhein-Ruhr, wenn eine Region oder wenn eine Stadt in der Region daneben oder dagegen ist, dann ist gleich die ganze Bewerbung hinfällig. Ähnliches haben wir schon gesehen bei den Winterspielen in München mit den ganzen Gebieten direkt am Alpenrand. Da sind wir gespannt, was jetzt da im Bundesland von Hendrik Wüst also passieren wird. Und dann machen wir weiter mit der WM im Beachvolleyball. Wir haben uns euch versprochen, dass es das versprochene Update gibt in Adelaide. Und zwar gibt es das WM aus nach dem furiosen Start für die deutschen Teams. Svenja Müller und Sinja Thielmann sind dort in der ersten K.O.-Runde bereits rausgeflogen, haben das Achtelfinale verpasst und deswegen ja leider nicht ganz so gut abgeschnitten, wie es bei der EM noch der Fall war. Insgesamt muss man aber sagen, 5 deutsche Duos in den in der Runde der letzten 16, das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Und ganz knapp am Edelmetall vorbeigeschrammt sind am Ende Elas Wickler bei den Herren, denn die haben das Spiel um Platz 3 verloren gegen die Franzosen Rotar und Gauthier Rath mit 15-21 und 15-21. Das hat also leider nicht funktioniert. Die Revanche für das Olympia-Finale im Halbfinale war auch misslungen gegen die beiden Schweden, Amann und Hellwig. Aber naja, dann klappt es auf jeden Fall beim nächsten Mal. Das waren unsere kurzen News und dann würde ich sagen, Benni, nehmen wir uns doch jetzt einfach mal wieder ein bisschen Zeit, um ausführlich über Skispringen zu sprechen. Vorher allerdings natürlich noch eine emotionale Botschaft, die der DSV dieser Tage verkündet hat.
Ja, ganz genau, denn wir alle haben ja in den vergangenen Monaten vom plötzlichen Tod beim Extrembergsteigen von Laura Dahlmeier, von der noch sehr jungen Laura Dahlmeier mitbekommen. Und jetzt wissen wir immerhin, dass der DSV ab 2026 einen Preis für herausragende Nachwuchsathletinnen stiftet. Und der soll eben tatsächlich nach Laura Dahlmeier benannt werden. Der Laura Dahlmeier-Preis soll tatsächlich nicht um eine Disziplin gehen, sondern um disziplinübergreifend. Und ja, ich glaube, ein tolles Zeichen vom DSV und ich glaube, das zeigt auch nochmal und holt damit auch in gewisser Weise zu Recht die besondere Stellung von Laura Dahlmeier hervor und ihre Bedeutung auch für den Biathlonsport in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahrzehnt.
Gute Sache. Und dann werden wir natürlich in, vielleicht 5 bis 10 Jahren mal gucken, wer denn von den Preisträgerinnen und Preisträgern dann vielleicht ja auch auf der ganz großen Bühne auftaucht. Wir sind gespannt und ein schönes Andenken, wie ich finde, an Laura Dahlmeier, das jetzt auch sinnvoll weitergeführt und genutzt wird. Dann kommen wir zum Skisprung-Weltcup. Der Auftakt fand statt auf dem Lüsgardsbakken in Lillehammer, der Olympiaschanze von 1994, mit erstmals Markus Eisenbichler an der Seitenlinie, in Anführungszeichen. Er ist jetzt neuer Eurosport-Experte, vielleicht habt ihr mal reingehört in den letzten Tagen. Aber Benni, aus sportlicher Sicht für das deutsche Team, sage ich mal, eher mau. Ihr habt sicherlich auch mitbekommen, Podest für Felix Hoffmann, aber ja, der Auftakt im Mixteam war schon mal so lala, weil man im Training schon gemerkt hat, Wellinger und Geiger wackeln ordentlich. Am Ende Platz 4 für das deutsche Team, Schmid, Raimund, Freitag und Hoffmann. Japan gewinnt, Slowenien wird Zweiter, Österreich Dritter. Wie ist dein Fazit für den Wochenendauftakt erstmal gewesen? Da wussten wir ja noch nicht, ob sich das so schlecht durchzieht.
Ja, also ich glaube, durchwachsen trifft es schon ganz gut. Ne? Also wenn wir da direkt auch im Mixed anfangen, auch schon in den Trainings zuvor ist ja aufgefallen, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass ein Felix Hoffmann mal eben sofort ins Mixed-Team rutscht zum Start eines Winters. Wenn man so Namen wie Pius Paschke, der ja gerade zum Anfang der vergangenen Saison hervorragend war, oder eben auch Karl Geiger noch dahinter hätte. Hoffmann, der ja eigentlich in der Regel im Continental Cup stattfindet. Der war aber tatsächlich der größte Lichtblick auch an diesem Freitag, als man am Ende nur Vierter wurde, in Anführungszeichen. Hoffmann da mit Sätzen auf 135, 136 Metern bei weitem der stabilste Deutsche. Leider einen schwachen Tag erwischt hat Selina Freitag. Und auch Katharina Schmieds erster Sprung war leider gar nichts. Raimund zweimal solide. Am Ende reicht es eben in der Deutlichkeit ab trotzdem nicht fürs Podium vor den Österreichern. Aber David, um da vielleicht direkt auch den Sieger mit reinzunehmen, sehr überraschend vielleicht, oder etwas überraschend auch, muss man sagen, die Japaner melden sich zumindest zum Start der Saison wieder fit. Ryoyo Kobayashi stabil, Renny Kaido wie auch in der vergangenen Saison stabil, unser guter Mann. Und Nozomi Maruyama, der sich auch mal sowas von aufs Tableau gebracht hat hiermit.
Die. Ja, auf jeden Fall. Hat schon den Grand Prix gewonnen.
Die, sorry,
20 Jahre alt, ja. Ist schon 11 Jahre im Weltcup-Zirkus mit dabei. Scheint jetzt den Durchbruch zu erleben. Die Japanerin generell richtig stark. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also das ist auf jeden Fall auch gut für Japan. Es wurde viel drüber diskutiert, auch bei den Kollegen von der Flugshow, ob es vielleicht doch nochmal einen Durchbruch von Sarah Takanashi diese Saison gibt. Mit Nozomi Maruyama hat man da auf jeden Fall richtig ein gutes da in der Hinterhand. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die japanische Form sowohl bei den Herren, aber vor allem auch bei den Frauen in den nächsten Monaten eben weiterentwickelt. Und dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Sorgenkind-Thema weiter. Wir haben schon angesprochen, es war nicht der perfekte Start für Wellinger, Geiger und Paschke, unter anderem, weil ja gleich die Quali vergeigt worden ist und das ziemlich überraschend. Ein Kahlschlag relativ früh, nur 3 überhaupt mit dann in dem Wettbewerb, weil Pius Paschke 51. in der Quali wird, Andreas Wellinger 56. Und das ist natürlich wirklich ein Vier-Schanzentournee-like-Ergebnis, weil wie immer ist ja mit genau der eine Platz dahinter, der da gerade nicht mehr reicht. Und auch Andreas Wellinger hat gesagt, Skispringen verzeiht momentan keine Fehler, da mache ich selbst zu viele davon. Schlechtmöglichster Saisonstart auf einer Schanze, die ohnehin nicht so gut gefällt.
Ja, ganz genau. Und wieder einmal muss man sagen, wie auch ehrlicherweise in der vergangenen Saison über weite Strecken gegen Ende, ist Philipp Raimund der stabilste Deutsche. Auch Karl Geiger mit Platz 40 wieder schwacher Start jetzt hier in die neue Saison. Da war man auch weit weg, selbst von Weltcup-Punkten. Und Felix Hoffmann am Ende eben aber zum Saisonstart im Einzelwettbewerben auch direkt mit einem starken 10. Platz. Also natürlich einzelne kleine Lichtblicke nach vorne waren da auch schon dabei. Aber die 3 großen Namen, die man, glaube ich, tatsächlich auch so nennen kann, Wellinger, Geiger, Paschke, allesamt weit hinter ihren eigenen Möglichkeiten. Das muss man einfach so konstatieren. Wer wiederum aber, ja, ich würde sagen, mal wieder alles dominiert hat, das waren die Österreicher. David, am Ende erleben wir 5 Österreicher in den Top 10. 3 davon in den Top 3. Daniel Tschofenik gewinnt vor Jan Hörl und Stefan Kraft. In der Reihenfolge, beziehungsweise in einer anderen Reihenfolge, haben wir das auch im Gesamtweltcup der vergangenen Saison gesehen.
Das Vierschanzentournee-Podest war das?
Das Vierschanzentournee-Podest auch noch. Also, David, erleben wir jetzt hier, die Fortsetzung des vergangenen Winters.
Ja, die bringen sich in der Breite auf jeden Fall ganz schön in Stellung. Die Ranglisten vom Samstag hast du schon erwähnt. Am Sonntag war es jetzt nicht ganz so extrem, aber in der Breite trotzdem beeindruckend. Kraft 5, Tschofenik 7, Hörl 8, Embacher 9. Auch in der Breite natürlich mehr als 4 Leute, die da oben mit reinspringen können. Und wir haben ja auch noch diesen Dauerbrenner. Ich glaube, der wird so ein bisschen unter dem Radar bleiben, aber immer mal wieder für eine Überraschung gut sein. Manuel Fettner. Man höre und staune, bei den letzten Olympischen Winterspielen hat er ja sogar Edelmetall gewonnen. Das bringe ich an dieser Stelle gerne noch einmal in Erinnerung. Ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ist für die anderen Nationen natürlich wirklich eine Hausnummer, gegen die man erstmal arbeiten muss. Die Norweger haben natürlich erstmal genug zu tun, auch mit dem überhaupt wieder reinfinden, denke ich. Es gibt natürlich einen Kobayashi, einen weiterhin richtig stark in Form befindlichen Domen Preutz, die da vorne mit reinspringen, aber das war es dann eigentlich auch fast schon. Wie die Slowenen in der Breite aufgestellt sind, naja, gucken wir uns mal weiterhin an. Sograwski finde ich ganz interessant, Kamis doch scheint gar nicht so schlecht drauf zu sein. Wobei uns die Polen natürlich trotzdem ein paar Sorgen machen müssen. Mit Jason Colby zum Beispiel einen recht neuen Namen noch mit drin, da in den Top 30 auch 2-mal. Also das war schon interessant. Aus deutscher Sicht muss man aber sagen, dann eher mau. Also wenn wir jetzt den ersten Wettbewerb nehmen, Raimund 6, Hoffmann 10 und dahinter dann keine Punkte für die anderen 3. Da hat fast dann auch wieder der Blick zu den Frauen noch ein bisschen Spaß gemacht, wo Katharina Schmid ja ganz knapp zumindest am Sonntag am Podest vorbeigeschlittert ist und am Samstag auf Platz 6 landet.
Ja, ganz genau. Also das war solide von Schmid, auch wenn am Ende kein Podestplatz bei rumgesprungen ist. Wen man hier auch nochmal herausheben kann, das ist, ich würde sagen, auch eine Juliane Seifert, die zwei solide Wettbewerbe in den Top 15 hinter sich gebracht hat. Selina Freitag noch mit Luft nach oben, ähnlich wie Agnes Reich und Emily Torazza. Da wird noch mehr gehen künftig. Aber ansonsten, also natürlich müssen wir noch über die Sieger sprechen. Und das war, David, muss man wirklich sagen, 2-mal Nozomi Maruyama. Also die hat sich wirklich komplett in die Aufmerksamkeit gesprungen an diesem Wochenende. vielen sicherlich noch gar kein Begriff so richtig gewesen, aber dass sie hier tatsächlich so dominant rausgeht mit zwei Titeln an diesem Wochenende, zwei Weltcup-Siegen, einmal vor Abigail Strait und Lisa Eder und einmal vor Heidi Dürre-Draserüth und Nika Preutz, das hätte wohl niemand gedacht.
Ja, mit dem Mix sind sogar drei Triumphe und das individuell sehr beeindruckend und im Team auch. Also am Samstag sind 5 Japanerinnen in den Top 12, am Sonntag 4 in den Top 15. Also ich glaube, da können wir auf jeden Fall uns mal gefasst machen, dass es da in der Richtung erfolgreich weitergeht und vielleicht auch so ein kleiner Generationsumbruch da ist, auch wenn Maruyama jetzt nicht in diesem Jahrtausend geboren ist, was ja dann schon eher so die neue Generation im Frauenskispringen darstellt. Aber ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Beim deutschen Team gucken wir mal an, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Es gibt ja diese Woche in Falun schon relativ viele frische neue Wettbewerbe und Eindrücke. Die Herren fangen jetzt unter der Woche schon an, die Frauen sind am Wochenende auch noch da. Und dann würde ich sagen, schließen wir doch mit der positiven Nachricht am Ende, nämlich dem ersten Weltcup-Podest von Felix Hoffmann, der am Sonntag Dritter wird. Hinter Yo-Yo Kobayashi, also noch ein japanischer Erfolg, und Domen Preutz. Also für ihn persönlich freut es mich total. Und er ist der Einzige, der das deutsche Mannschaftsergebnis, das schlechte deutsche Mannschaftsergebnis, wieder gut macht. Ein wenig Aufhellung betreibt. Philipp Raimund dahinter auf der 4.
Ja, absolut. Genau. Also Raimund, wie gesagt, solides Wochenende. Ich glaube, von dem können wir auch noch einiges erwarten in diesem Winter. Aber Felix Hoffmann, ich meine, die ersten, auch schon Team-Mixed-Tag sah das Ganze bei ihm ja schon verdammt gut aus, auch in den Trainings, und man hat gedacht, ach, wenn der das jetzt auch in die Hauptwettbewerbe bringen kann, dann kann der echt gefährlich werden. Aber dass dann direkt sein erstes Podest sogar bei rumspringt, das hätten wohl die wenigsten gedacht. Und so schnell kann man sich eben aus dem Schatten der großen Namen irgendwie auch springen. Ne? Vorher keiner auf dem Schirm gehabt, schon ist er da, weil eben die anderen alle federn lassen haben. Und wir kennen das in gewisser Weise ja auch von einem Pius Paschke, der gut gestartet ist in der vergangenen Saison. Hoffentlich geht's so weiter.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind gespannt, und dann kann ich euch eben sagen, es geht direkt morgen schon weiter. Am Dienstag mit dem einzigen Normalschanzenspringen, was dieses Jahr im Weltcup mit dabei ist. Warum? Weil Falun bald mal wieder eine WM austrägt. Das heißt, wir haben am Dienstag Normalschanze Einzelherren, am Mittwoch Großschanze Einzelherren, bevor dann am Wochenende die Damen in Falun übernehmen. Erst auf der Groß-, dann auf der Normalschanze, und für die Herren geht es dann schon weiter in Richtung Ruka, wo das Nordic Opening stattfindet, also dann ja auch mit Langlauf und mit nordischer Kombination, die reinstartet, sprechen wir gleich noch drüber. Das ist also das Skisprungprogramm für diese Woche, und wir machen eine kurze Unterbrechung und melden uns dann wieder mit Ski Alpin, Biathlon und eben den angesprochenen Disziplinen plus Eiskanal und Eisschnelllauf. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im zweiten Wintersport-Take mit Ski Alpin. Bevor wir über die beiden Wettbewerbe in Gurgel sprechen, müssen wir aber über Lara Gutperami sprechen. Hat gesagt, ja, irgendwie, ich hänge doch noch die eine Saison dran, will bei Olympia mit dabei sein, und jetzt ist es eben total bitter, unfassbar bitter. Ich hätte mich total für sie gefreut, wenn es funktioniert hätte, aber im Super-G-Training in Colorado ganz, ganz schwere Knieverletzung links, Kreuzband durch, Innenband durch, und man munkelt jetzt eher in Richtung Karriereende, und das tut mir unfassbar leid und fast mit weh auf jeden Fall.
Es ist unfassbar, ne? Also 34 Jahre alt, was die schon alles gewonnen hat. Und dann sollte natürlich Olympia in Cortina und Mailand so das große, die Kirsche auf der Sahnetorte sein am Ende ihrer Karriere. Vielleicht sogar ihr letzter Winter, vielleicht sogar noch mit ein, zwei Medaillen sogar ihre starke Karriere abschließen. Jetzt, du hast ja schon gerade aufgezählt, es ist Verdacht auf Gehirnerschütterung, auf Kreuzbandriss oder Meniskusschaden, das kann es alles sein. Und ja, da kann man nicht mehr sagen als alles Gute und gute Besserung. Das sieht aber trotzdem ganz und gar nicht gut aus, was Olympia angeht.
Nee, das wird wahrscheinlich nichts. In Cortina hatte sie 2021 ja zweimal Gold bei der WM geholt, im Super-G und im Riesenslalom. Daran wird sie jetzt also nicht anknüpfen können. Und das, obwohl sie in Sölden ganz gut reingestartet war mit einem dritten Platz im Riesenslalom. Nun also, ja, der lange Weg zurück. Und wenn es nicht so ist, dann werden wir auf jeden Fall auch davon berichten. Davon könnt ihr überzeugt sein. Und dann sprechen wir doch über Sportliche im Weltcup. Die zweiten Slaloms der Saison in Gurgel fanden statt. Und was soll man sagen? Vorneweg kein deutsches Podest. Wir ich würde sagen, Ladies first, Michaela Schifrin, können es kurz machen, feiert ihren 103. Weltcupsieg. Lena Dürr auf Rang 7, Emma Eiche auf Platz 9, beide in den Top 10 richtig stark. Ja. Kolturi aus Albanien auf 2, Camille Rast aus der Schweiz auf der 3. Und, Benni, machen wir mit den Herren weiter, Linus Strasser saust am Podest vorbei.
Am Ende Rang 8. Ich habe tatsächlich den ersten Lauf aber auch gesehen und Felix Neureuther hat danach so schön gesagt, in der Pause zwischen den Durchgängen, das obere Drittel, da war Linus Strasser wahrscheinlich der schnellste von allen, wie der darunter gedüst ist. Am Ende hat es aber eben nicht gereicht, im unteren Bereich sehr viel verloren und dann eben im zweiten Run dann auch leider nichts besser machen können. Trotzdem am Ende solider Platz 8. Ich glaube, Luft nach oben ist immer. Wir alle wissen, was Linus kann. Das hat er in den letzten Jahren regelmäßig gezeigt und wir machen uns jetzt einfach mal keine Sorgen, aber am Ende gewinnt jedenfalls Paco Rassar vor Amon Marchand und Adley Lee McGrath. Auch da jetzt bis auf, also Rassar jetzt auch kein selbstverständlicher Mann auf Platz 1, aber sonst viele Namen hier vorne, die man auch schon so gehört hat.
Ja, erster Weltcup-Erfolg für den Franzosen, der im zweiten Durchgang noch von Platz 14 auf Platz 1 fährt. Also das war jetzt auch ein bisschen überraschend. Marchand hast du eben schon erwähnt, von 9 auf 2, während ja McGrath als Halbzeitführender noch auf Platz 3 zurückgefallen ist. Das also die sportlichen Ergebnisse im Ski Alpin. Und da können wir euch natürlich auch da sagen, wie es weitergeht. Und zwar geht es jetzt nach Copper Mountain, wo die Herren Super-G und Riesenslalom haben und die Frauen Riesenslalom und Slalom. Das heißt, die Herren starten schon am Donnerstag und die Frauen sind dann Samstag und Sonntag unterwegs. Könnt ihr euch auch im Sportschau-Stream angucken, zum Beispiel Donnerstagabend mit Bernd Schmelzer. Das ist doch immer wieder Schön. Eine Empfehlung wert. Und dann machen wir weiter mit dem Biathlon, Benni. Da geht es ja diese Woche auch los, sportlich gesehen. Können wir gleich über das Frauenteam sprechen. Vorher ganz interessant, Martin Fourcade wird jetzt als Athletenvertreter fürs IOC so ein bisschen sich auch dafür einsetzen, dass die suspendierten russischen AthletInnen zurückkommen sollen zu Olympia. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Er hat mit dem russischen Biathlon-Verbandspräsidenten gesprochen. Wie ist dein Bauchgefühl? Klappt das nicht? Ist das eine gute Idee? Ist das keine gute Idee? Was meinst du?
Tja, das ist ja die Gretchenfrage so ein bisschen. Ich bin schon der Meinung, dass das absolut vertretbar wäre, sie auch hier jetzt nochmal außen vor zu lassen in dem Fall. Ich bin sehr gespannt, was das auch für einen Eindruck auf die Athleten hat, wie mit den russischen Athleten vor Ort umgegangen wird und Co., falls es dazu kommt. Aber ja, mehr habe ich da gar nicht zu sagen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Ich bin gespannt, was es auch für den Konkurrenzkampf bedeutet. Was passiert? Wie gut haben sich die Russen fit gehalten? Was für Sportler kommen vielleicht auch noch dazu? Let's see.
Würdest du doch einen gewissen Reiz spüren? Das merke ich dir auf jeden Fall.
Dafür bin ich natürlich auch Sportfan genug, ne?
Ja. Genau, dann würde ich sagen, sprechen wir doch vor dem Östersund-Auftakt am Wochenende über den Frauenkader. Janina Hettich-Walz ist nach Babypause zurück. Franzi Preuß, Selina Grotian, Vanessa Vogt, Julia Tannheimer sind außerdem mit dabei. Und Sophia Schneider fehlt wegen gesundheitlichen Problemen. Und die beiden restlichen Startplätze gehen an Marlene Fichtner und Anna Weidel. Auf wen setzt du denn deine Karten für den Auftakt? Es geht ja los direkt mit der Frauenstaffel Samstag kurz nach 1.
Naja, wir können uns natürlich generell, was die Frauenwettbewerbe angeht, natürlich dieses, es ist ja keine Rivalität, weil es eine sehr freundschaftliche Rivalität irgendwie ist, aber wir können uns, glaube ich, schon auf das Duell freuen, mal wieder zwischen Lujan Monod und Franziska Preuß. Dieses Finish zur vergangenen Saison war ja wirklich unfassbar, als es um den Weltcup-Gesamtsieg geht. Sonst bin ich aber natürlich auch unfassbar gespannt, was mit Janina Hettich-Walz passiert nach der Babypause. Jetzt das Comeback. Wie gut kommt sie zurück? Da sind wir natürlich sehr gespannt und freuen uns darauf, sie wieder auf der Strecke zu sehen. Du hast schon gesagt, Sophia Schneider vorerst im IBU Cup. Die wird sich jetzt ranbeißen. Zwei Namen, die wir so noch nicht so häufig im Weltcup gehört haben, kommen ja auch noch mit dazu. Das ist auch das Schöne am Biathlon. Aber alles in allem muss ich wirklich sagen, bei den Damen mache ich mir so viel weniger Sorgen als bei den Männern. Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das immer noch nicht realisiert, dass Franzi Preuß den Gesamtweltcup gewonnen hat.
Ja, du hast doch gerade gegrinst.
Das muss in meinen Kopf auch erstmal rein. Das werde ich mir dann am Wochenende nochmal anschauen. Ja, es geht los. Er wurde auch Zeit, dann ist die Wintersport-Sportart Nummer 1 in Deutschland wieder zurück. Und ich kann euch auch gerne sagen, wie. Am Samstag gibt es Staffeln, am Sonntag gibt es Single Mixed und Mixed Staffel. Da freut sich Benny sicherlich schon ganz besonders, denn in Östersund gibt es alles außer Massenstart. Nächste Woche Einzel, Sprint und Verfolger. Ja, genau. Das also das Programm für Schweden. Am Samstag geht's los mit dem Biathlon-Weltcup. Auch los geht's ja am Wochenende im Langlauf in Ruka. Da geht's mit den 10 Kilometern los, traditionell. Das am Freitag. Und eine geht dann in ihre letzte Saison. Das können wir euch an der Stelle mal sagen. Denn Jessie Diggins, die Olympiasiegerin, wird nach der Karriere nach der Saison ihre Karriere beenden. So rum ist es. Unter anderem ja einen kompletten Medaillenersatz bei Olympia abgeräumt, schon Weltmeisterin 2013 gewesen, dreimal den Gesamtweltcup geholt. Da freuen wir uns noch ein paar Auftritte der US-Amerikanerin zu sehen. Benny, und dann, was geht noch nicht am Wochenende los? Rodeln, das dauert noch ein bisschen. Aber dafür können wir doch jetzt an der Stelle noch mal ein bisschen über Skeleton und Bob sprechen. Denn da gab es den Auftakt in Cortina auf der Olympiabahn. Ich würde sagen, wir steigen mit dem Skeleton ein. Da gab es kein Podest. Lukas Nüdecker ist Vierter geworden, Christopher Grother 15, Axel Jung 6, Kaisinger 13. Also das ist noch ein bisschen was zu drehen beim Sieg von Matt Weston. Aber ein bisschen Zeit haben sie ja noch. Die Bahn kennen sie ja jetzt. Vielleicht läuft es bei Olympia dann besser.
Wir hoffen das natürlich, aber wir reden natürlich auch hier von einer Sportart, in der wir aus deutscher Sicht enorm erfolgsverwöhnt sind. Mit Grother und Jung in den vergangenen Jahren war das ja auch eine echte deutsche Dominanz unter anderem. Dementsprechend, ja, die werden auch noch kommen. Aber da ja auch, um jetzt mal das Positive herauszuziehen, Lukas Nüdecker auch so eine kleine Entdeckung jetzt mit Platz 4, der hier direkt ums Podest mitkämpft. Auch da sind wir natürlich gespannt, wie der sich da im Duell auch mit den erfahrenen Jungs im eigenen Rennstall beweisen kann.
Ja, und deutlich besser lief es bei den Frauen. Da hat Deutschland nämlich gleich einen Doppelsieg abgeräumt. Jacqueline Pfeiffer gewinnt vor Hanna Neise. 23 Hundertstel hat Pfeiffer am Ende Vorsprung. Kim Meilemans aus Belgien wird Dritte mit Pfeiffer und Jung zusammen, also in der Mixed-Wertung, auf Platz 2 in Cortina am Wochenende. Und dann würde ich sagen, blicken wir doch auf die Bob-Wettbewerbe. Und es war ein durchaus erfolgreiches Wochenende für Laura Nolte. Die gewinnt im Monobob und auch im Zweierbob. Also ich denke, viel besser kannst du nicht reinstarten, ob mit Deborah Levy hinter ihr oder alleine. Das hat im Olympiatunnel, im Eiskanal schon mal ganz gut geflutscht.
Ja, absolut. Also das war beeindruckend. Saisonstart nach Maß, möchte man meinen. Ich meine, der Monobob-Sieg zum einen, aber dann eben auch der Zweierbob, das zeigt ja auch nochmal ihre Ambitionen auf das nächste Olympia. Und ja, sehr, sehr, sehr vielversprechend, worauf wir uns da freuen können. Ich meine, auch dieser deutliche Vorsprung vor der US-Weltmeisterin, vor Keisha Love und Anschieberin Azaria Hill, das ist ja wirklich eine Ansage gewesen. Eine andere Ansage, David, um dann den Übergang zu bekommen, ist der Sieg zum Anfang der Saison von Johannes Lochner über Francesco Friedrich. Also dieses Duo, in Teilen findet auch wieder mal sich gegenseitig stichelnde Duo, die sich ja auch ordentlich Wortgefechten dann selbst von Medien geben. Der erste Wettbewerb, das erste Wochenende geht eben an Lochner im Zweierbob über Francesco Friedrich mit 0,34 Sekunden Vorsprung. Aber alles in allem, Stichwort Erfolgsverwöhntheit, wir haben ein Dreifachpodest. Wie gesagt, Friedrich auf 2 und dann eben Amur überraschte mit Startbestzeit von 4,8 Sekunden und landet am Ende auf dem Podium.
Ja, ich denke, das ist deine Lieblingsrivalität im Wintersport.
Ja,
am Ende Friedrich zweimal auf Platz 2 verwiesen. Du hast es angesprochen, im Zweierbob sind gleich 3 deutsche Bobs auf dem Podest. Also das sieht doch nach einer sehr, sehr gelungenen Olympia-Generalprobe aus. Da geht es dann diese Woche in Innsbruck Eagles weiter mit Skeleton und Bob. Also da sprechen wir auch direkt dann nächste Woche gerne wieder drüber. Und dann noch einmal ganz kurz der Hinweis, nordische Kombination, ja, es geht am Wochenende los, aber noch nicht für die Frauen. Denn in Ruka auf der Schanze, da dürfen die noch nicht mitmachen und bei Olympia ja leider auch nicht. Das müssen wir an dieser Stelle noch einmal bekräftigen. Die nordische Kombination muss bei Olympia bleiben und die Frauen müssen unbedingt dazu. 2030, Nathalie Armbruster, die deutsche Nummer 1, wieder einmal ausgiebig geäußert. Ich glaube, bei Eurosport letzte Woche riesige Sauerei und ich finde, da schließen wir uns uneingeschränkt an. Das muss sich verändern. Und da müssen wir auch diese Saison ganz genau drauf pochen.
So ist es. Und ja, also gerade wenn man darauf schaut, wie viele Stöcke man da den jungen Frauen in der nordischen Kombi in den Weg legt und wie viele Steine. Und wie dann dennoch diese Entwicklung sich anschauen lässt bei den Damen. Also dass man da nicht tatsächlich zumindest bei Olympia es hinbekommt, dort auch auf die Frauen zu setzen und ihnen die Möglichkeit zu geben. Naja, wir haben diese Diskussion schon 50 Mal geführt hier in diesem Podcast und wir werden es aber weiterhin tun, alleine um das Thema einfach am Laufen zu halten, weil ich glaube, das ist enorm wichtig und ja, es trifft ja auch uns irgendwie.
Genau, so ist es. In 2 Wochen geht es für die Frauen dann in Trondheim los mit der Weltcup-Saison. Und zum Abschluss vom Wintersport noch eine gute Nachricht vom Eisschnelllauf. Das habe ich ja letzte Woche schon so ein bisschen angefangen. Geht auch weiter, denn in Calgary ist auch bei den Frauen jetzt was richtig Gutes passiert. Denn Josie Hoffmann hat da in der B-Gruppe gewonnen. Das ist jetzt noch kein Mega-Deluxe-Weltrekord, aber Weltcup-Sieg. Sie hat nur ganz knapp den deutschen Rekord von Steffi Becker aus 2009 verpasst, um eine knappe Sekunde. Und Finn Sonnekalb, den hatten wir letzte Woche bereits schon erwähnt, der ist tatsächlich beim Weltcup aufs Podest gelaufen, ist nämlich Zweiter geworden hinter Jordan Stolz, hat also ja dann gleich schon den zweiten Podestplatz in dieser Saison eingesammelt, nachdem er ja letzte Woche in Salt Lake City bereits deutschen Rekord und Juniorenweltrekord über die 1500 gelaufen ist. Also, Eisschnelllauf kann weiter Spaß machen und vielleicht riecht das ja nach einer Sensation bei Olympia. Aber das noch ein bisschen hin und wir machen erstmal eine Pause, denn Benny kann uns sagen, wie die erste Runde im Ellipelli aussehen wird. Bei der Darts WM, wir sprechen über den Davis Cup im Tennis und natürlich den spannenden Kampf an der Spitze in der Formel 1 WM. Bis gleich.
Die Formel 1 Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im Take 3. Erstmal mit dem Darts, Benny. Die PDC-WM-Auslosung ist da. Ich würde sagen, ich sag dir ganz kurz mal die deutschen Duelle und du sagst, wie es läuft. Alles Weitere machen wir dann vielleicht nochmal explizit in der Darts-WM-Vorschau. Was hältst du davon?
Das machen wir so.
Gut, alles klar. Dann starten wir doch mal mit Max Hopp, dem WM-Rückkehrer. Der darf gegen Martin Lukman ran.
Ja, Lukman, einfach ein gestandener Spieler, auch regelmäßig bei großen TV-Turnieren dabei. Und Max Hopp feiert seine Rückkehr auf die WM-Bühne nach, ich glaube, 3-4 Jahren. Wird ein enges Ding, aber generell kann ich dir jetzt schon sagen, dass alle Spiele enge Dinger werden bei den Deutschen. Max Hopp natürlich in der Außenseiterrolle, aber in erster Linie einfach toll, ihn wieder auf der WM-Bühne zu sehen.
Genau so ist es. Lukas Wenig, WM-Debüt für den gebürtigen Marburger gegen Wesley Plaisir.
Oh, Plaisir jetzt tatsächlich auch ein bisschen federn lassen, während Wenig ja jetzt mit seinem Viertelfinale beim Grand Slam of Darts natürlich auf größerer Bühne jetzt mal ein bisschen auf sich aufmerksam machen konnte. Wurde jetzt auch auf dem Floor ein bisschen besser. Ich würde da echt ein 50-50-Spiel sehen, weil wenn Plaisir sein A-Game auspackt, kann das hart werden für einen Lukas Wenig. Aber alle Chancen fürs Debüt für Lukas Wenig. Können wir uns drauf freuen.
Ja, tun wir auch. Der an 13 gesetzte Martin Schindler, die deutsche Nummer 1, trifft auf Stephen Burton.
Ja, Burton heute beim Last Chance Qualifier, beim PDPA Qualifier noch qualifiziert.
Im Gegensatz zu Flo Hempel.
Im Gegensatz zu Flo Hempel und alle anderen Deutschen, die übrigens an ihren Auftakthürden heute schon gescheitert sind, genau. Der übrigens seinen Tourcard abgeben muss, aber Schindler hier natürlich deutlicher Favorit. Diese Auftakthürde muss er nehmen, da lege ich mich fest.
The Miscalculator trifft auf Pikachu. Pietrezco gegen De Sousa.
Auch De Sousa übrigens heute qualifiziert über den PDPA Qualifier, was nochmal zeigt.
Ja, lange nicht gelesen.
Genau, der Major-Champion ist mittlerweile auf Abwägen und droht gerade aus den Top 64 rauszufallen. Dementsprechend war dieser Erfolg wirklich, also diese WM-Quali richtig wichtig. Bei Pietrezco sind die Vorzeichen, gemischt. Natürlich ist er der Favorit hier, das muss man ganz klar sagen. De Sousa auf einer WM-Bühne zu spielen, das will man eigentlich trotzdem nicht. Natürlich macht das Ricardo.
Gabriel Clemens, der German Giant gegen Alex Spellman.
Da ist Clemens der Favorit. Ich mache mir dennoch Sorgen um ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das Jahr war wieder für, so ein Stück weit für die Cuts. Immer hat man relativ souverän die WM-Quali geschafft, aber um sich wieder zu den ganz großen Turnieren, zu Grand Prix und Matchplay und Co. zurückzuspielen, da braucht es echt ein gutes Jahr auch nächstes Jahr und vielleicht auch eine gute WM jetzt. Gegen Spellman, auch da. Er muss die Auftakthürde nehmen, er ist hier Favorit.
Ja, und dann würde ich sagen, wir haben ja so viele Deutsche dabei wie noch nie, geht es ja weiter in der Liste. Arno Merck, BDO erfahren gegen Kim Heibrechts, das ist ein bitteres Los. Und ich sag mal, das nächste ist auch nicht so ganz einfach. Aber erstmal Heibrechts gegen Merck.
Ja, Heibrechts auch ein schwieriges Jahr, ehrlicherweise, mit ein paar Minischritten nach oben, während Arno Merck sich richtig gut bei der Super League gezeigt hat und eine kleine Rampensau ist, wenn ich ihn richtig wahrnehme. Der kann hier an einem guten Tag auch einen Heibrechts rausnehmen. Deswegen, ich sehe hier Chancen. Ich sehe hier Chancen für Arno Merck bei seinem Debüt bei der PDC-WM.
Und ich habe gesagt, zweites schweres Los, denn Dominik Grüllich muss gegen Jermaine Vatimena ran, an 19 gesetzt.
Das ist brutal. Also, Vatimena gerade richtig gut in Form. Das ist wahrscheinlich das härteste Los der Deutschen. Da lege ich mich auch fest. Grüllich zwischendrin Finale gespielt auf der Pro Tour dieses Jahr. Aber seitdem kam leider auch nicht mehr allzu viel. Deswegen Außenseiterchancen natürlich. Wir alle wissen, was der junge Grüllich kann. Aber Vatimena, wenn der einmal in sein Highscoring reinkommt, dann wird es ganz schwer für Grüllich da hinterher zu ziehen.
Und dann haben wir noch zu guter Letzt Nico Springer gegen Joe Comito, von dem ich tatsächlich auch noch nicht so viel gehört habe.
Ja, ein Mann aus Australien, Ozeanien. Das muss, am Ende muss das Nico Springer ziehen. Also der Nico Springer, der in seinem Debütjahr mal eben sogar ganz große Turniere mitspielen konnte und sich ins Achtelfinale vom Grand Slam spielen konnte, der muss ein Joe Comito auch als Auftakthürde relativ locker nehmen.
Und dann, bevor wir einen Blick nach weiter vorne werfen, noch ein kurzer Blick zurück zu den Players Championship Finals. Adrian Geiler und Tom Kürsten hatten viel Spaß in der DAZN Darts Konferenz. Und du mit dem Sieger Luke Littler, wie viel Spaß und was gibt's sonst noch vom Wochenende zu berichten?
Ja, am Ende aus deutscher Sicht jetzt keine Riesenerfolge. Ich glaube, wir können, also natürlich, man muss am Ende sagen, Schindler und Pietrezco im Achtelfinale, das ist solide. Am Ende sind beide gegen große Favoriten ausgeschieden. Deswegen kann man denen jetzt keinen Riesenvorwurf machen. Gerade Pietrezco, der sich im vergangenen Jahr nicht für die Players Championship Finals qualifiziert hat, hat sich jetzt mit dem Achtelfinale ganz gut revanchiert dafür. Auch Schindler. Man muss einfach sagen, ja, Schindler, da gibt es gerade viele Ausreißer in die 5 irgendwie. Das sind jetzt keine ganz großen Spiele, aber er gewinnt irgendwie dann auch ein paar Spiele auf der Bühne. Aber für diesen ganz großen Step in die Top 10 der Welt, weil er jetzt wieder den Rekord eingestellt hat, weil jetzt die Nummer 13 der Welt ist, dafür bräuchte es dann halt wirklich Top-Ergebnisse und auch wirklich sein A-Game. Und das sehe ich leider aktuell nicht. Am Ende ja, Littler mal wieder der Sieger. Dieser WM-Titel scheint nur über Luke Littler gehen zu können. Aber wir sind natürlich sehr gespannt und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir eine spannende WM sehen.
Absolut. Und ein Duell, über das wir letzte Woche auch gesprochen haben, wurde auch noch am Wochenende ausgetragen, nämlich das Finale der Jugend-WM. Gian van Veen gegen Bo Greaves. Und da hatte ich noch gesagt, da hat der van Veen aber, glaube ich, echt schwere Karten gegen Bo Greaves. Und was macht er? Er ist der Zweite nach Dimitri Vandenberg, der den Jugend-WM-Titel verteidigt. Also da besiegt er Bo Greaves. Mal gucken, wie die beiden dann bei der WM performen. Auch die sind dann natürlich mit am Start. Benni, ja?
Und wir können uns übrigens, also nicht nur auf die nächste Qualifikation auf die Rückkehr der Legende Paul Lim bei der WM freuen.
Ja.
Sondern wir können uns auch darüber freuen, dass der
Simon Whitlock,
so. ohne Tourcard, nachdem er ja seine Tourcard am Anfang des Jahres verloren hat, mal eben die erste Auflage der Australien-Neuseeland Super League gewonnen hat im Finale und ja, sich dadurch auch die nächste WM gesichert hat. Das heißt, Simon Whitlock werden wir auch ohne Tourkarte bei der WM sehen, was mich persönlich als großer Simon Whitlock-Fan natürlich sehr freut.
Jeffrey de Graaf ist sein Erstrundengegner.
Ja. Auch nicht einfach, aber an einem guten Tag machbar. Egal, wir sehen ihn auf der Bühne, das ist schön.
So, richtig. Ist aber noch ein paar Tage hin. Erstmal mauert sich Benny ein, weil die BDO-WM startet, ne?
Genau, 5 Deutsche, 3 Männer, 2 Frauen. Generell mit Liam Mendel-Lawrence und Paul Krone ja auch 2 hochkarätige deutsche Spieler dabei bei den Herren. Und ja, das Wochenende wird voll, ne? Wintersport, wir können uns auf Biathlon freuen, wir können uns auf nordische Kombi freuen, auf Langlauf, auf Lakeside, also
Fußball gibt es auch noch.
Fußball gibt es ja nebenher auch noch, genau.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Das tun wir. Dann würde ich sagen, ganz kurz zum Tennis. Über Rainer Schüttlers Aus bei dem Billie Jean King Cup Playoffs aus der letzten Woche haben wir bereits gesprochen. Deswegen nur ganz kurz zum Davis Cup. Alcaraz war nicht mit dabei. Die Italiener verteidigen nach 2023 und 2024 zum dritten Mal in Folge ihren Titel. Und das ohne Jannik Sinner und Lorenzo Musetti. Gewinnt am Ende, gewinnen sie gegen Spanien in Bologna. Und Deutschland fliegt eben gegen eben diese Spanien raus. 1-2. Zverev hat er gewonnen, Kravets-Pütz auch, aber Struff eben mit der Auftaktniederlage der Grund, dass es mit dem deutschen Finaleinzug nicht funktioniert hat. Sascha Zverev war ein bisschen bedient, hat vorher schon gesagt, das ist so ein bisschen Showturnier, unglaublich unbefriedigend, sagt er zu seinem ganzen Jahr. Und er hat auch gesagt, das kann ich gut verstehen, ihm fehlt so ein bisschen der Spirit der Heim- und Auswärtsspiele. Er hat diese Stierkampf-Arena-Beispiel zum Beispiel gegen Spanien damals mal gebracht. Das ist jetzt natürlich anders, aber trotzdem für ihn auch kein schönes Ende. Dieser dann jetzt erstmal Davis-Cup-Saison. Nächstes Jahr geht es dann für den DTB in der Quali gegen Peru.
Ja, ganz genau. Ja, für Zverev leider. Ja, es ist jetzt kein Top-Turnier gewesen am Ende. Es war in Ordnung, aber ja, Zverev torkelt gerade so ein bisschen aus dem Jahr raus. Das erinnert mich an den vergangenen Winter, ehrlicherweise. Und ja, wir drücken einfach nur die Daumen, dass es da generell aus deutscher Sicht, weil wir haben ja schon, wir kamen ja in der vergangenen Woche schon aus einem großen Turnier, wo man gesagt hat, okay, gerade auch die deutschen Tennis-Damen sind ja gerade nicht so richtig gut unterwegs. Ja, wir hoffen einfach, dass zum neuen Jahr da einiges auch besser wird. Ich meine, so ein paar heiße Eisen im Feuer wie Justin Engel oder Diego de Lura haben wir ja auch immer noch bei den Männern, wo man auch noch auf so eine kleine Explosion wartet, auf die man sich sicherlich früher oder später auch freuen kann.
Und jetzt können wir wirklich sagen, es ist so ein bisschen Pause. Next-Gen-ATP-Finals sind noch, aber dann geht auch so langsam die Australien-Vorbereitung schon wieder los. Das gilt für die Formel 1 noch nicht, weil da ist noch lange nicht Schluss. Letzte Woche haben wir schon gesagt, oh Gott, in Las Vegas kann sich alles entscheiden. Aber nee, denkste. Die Sendungen waren schon alle zu Ende. Da kam die Meldung rein, beide Papaya raus. Disqualifiziert wegen eines zu dünnen Unterbodens.
Unfassbar.
Zu viel abgeschliffen. No ist raus, Piastri raus. Das heißt, Verstappen kann Weltmeister werden, liegt nur noch 24 Punkte, punktgleich mit Piastri hinter Lando Norris. Und jetzt haben wir Katar und Abu Dhabi vor der Brust, inklusive Sprintwochenende in Katar. Das heißt, es gibt 58 Punkte und alle drei können Weltmeister werden. Vielleicht gibt es ja 2021 Reloaded. Ich dachte so ein bisschen, oh, haben wir jetzt 2021 vielleicht wieder Max Verstappen in allerletzter Sekunde, der sich den Titel dann irgendwie doch noch sichert. Also Platz 2 für Lando Norris in Las Vegas wäre wichtig gewesen, wenn er den Sack hätte zumachen wollen so langsam. Aber nö, gibt's nicht.
Ja, es klingt ein bisschen nach Simulation, ne? Jetzt ja. Wird ja alles gegen Ende nochmal spannend gemacht, damit wir alle an den Geräten bleiben. Verschwörungstheorie
damit
aus.
Damit wir beide endlich mal ein Formel-1-Rennen zusammen gucken.
So, in dieser Saison, ja. Das ist noch nicht passiert. Aber ja, es macht es auf jeden Fall wirklich spannend. Jetzt hatten wir hier wirklich plötzlich einen Dreikampf, von dem wir vor ein paar Wochen noch gesagt haben, naja, also ja, Verstappen holt gerade auf, er wird gerade wieder ein bisschen besser, er kommt in die Saison rein und insbesondere Lando Norris lässt federn, aber ach, dafür sind die doch zu konstant. Ja, dann passiert er halt mal ein Scheißwochenende, dann passiert mal jetzt sowas Unglückliches hier mit der Disqualifikation und schwupps ist der Mann halt wieder dran, der Niederländer.
Ja, auf jeden Fall. So schnell kann es gehen. Und dieses Wochenende geht es direkt weiter in Luzail. Es wird viel über die Reifen diskutiert. Das mit der Begrenzung auf 25 Runden pro Reifensatz hatte ich bereits erwähnt. Aber naja, ich bin gespannt und hoffe, dass alles gut geht. Samstag 15 Uhr Sprint. gibt zusätzliche Punkte, ne? Also nicht nur normales Rennen. Samstagabend 19 Uhr Qualifying, Sonntag 17 Uhr Rennen. Ich kann dir sagen, wir können es nicht zusammen gucken, weil ich mit der Eintracht beschäftigt sein werde, aber du kannst natürlich gerne in der nächsten Woche berichten, wie es dann läuft. Das ist auf jeden Fall eine extrem spannende Ausgangslage in der Fahrer-WM. Noch zwei kleine Side-Notes an der Stelle. Felipe Massa hofft weiter auf den WM-Titel 2008. Der High Court in London hat seine Klage zugelassen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, auch das zieht sich ja nun schon ein paar Jahre hin. Und Mick Schumacher wird zukünftig in der IndyCar Series fahren, nämlich bei Ray Letterman Lenigan Racing. David Letterman, vielleicht dem einen oder anderen als TV-Persönlichkeit in den USA ein Begriff. Und er wird eben nicht nur die normalen Grand Prix-Circuits, also die klassischen Rundstreckenrennen fahren, sondern auch die Ovalkurse. Das heißt, wir sehen nächstes Jahr Mick Schumacher beim Indy 500. Das war jetzt auch nicht sofort auf meiner Bucketlist, aber ja, das ist also der Plan für den Schumi-Sohn. Und dann haben wir noch Handball hinten raus, bevor wir gleich zum Fußball kommen. WM-Vorbereitung bei der deutschen Handballerin vor der WM lief ganz okay. Jetzt gegen die Schweiz gab es ein 35-32. Im Prinzip also alles gerüstet. Die Vorbereitungen laufen. Und dann kann es ja bald schon losgehen. Ich gucke nochmal auf den Terminkalender. Am Mittwoch um 18 Uhr erstes Spiel gegen Island.
So ist es. Ja, da können wir uns wieder auf einen Hüttenzauber freuen, würde man im Fußball ja sagen. Aber irgendwie stimmt das ja auch beim Handball, wenn dann wieder ein großes Turnier im Januar ansteht. Aber parallel gab es ja auch noch etwas Unerfreuliches, zumindest aus der Sicht der Füchse in der HBL, wenn schon keine Bundesliga ist. Denn die Meisterschale der Handball-Bundesliga wurde aus der Geschäftsstelle entwendet. Gab mittlerweile eine Anzeige. Der Geschäftsstellenleiter Volker Zerbe meldete den Vorfall auch bei der Polizei. Und jetzt laufen die Ermittlungen, was da jetzt passiert. Der Zeitpunkt, die Trophäe war ja am Anfang Juni gewonnen. Und der Diebstahl sollte eben am Dienstag in der Geschäftsstelle am Gendarmenmarkt erfolgt sein. Also echt spannend, was da los war. Und klingt auch wieder so wie so ein kleiner Blockbuster irgendwie.
Ja, ich habe das Reel gesehen von Bob Hanning, wie er da so bedeutungsschwanger auf seinem Terrassentisch oder an seinem Terrassentisch sitzt mit dem, keine Ahnung, Wannsee im Hintergrund oder so. Ja, liebe Leute, es ist wirklich wahr. Also es klang so ein bisschen skurril und ich hoffe, das Ding taucht irgendwo wieder auf. Das war doch, was war das denn noch gleich? Ich glaube, dass der Pokal von der Frauen-Champions League, der ist doch jetzt im Frühjahr in Portugal geklaut worden, weil den irgendwelche Leute in Lissabon aus dem Stadion geklaut haben. Ich glaube, vielleicht stecken die gleichen dahinter. Wer weiß. Genau, was ist im Handball? Also, ja, wir drücken den Damen die Daumen. So ist es. Erste WM-Medaille nach 18 Jahren. Und es ist ein Heimturnier. Vergessen wir das nicht. Das geht zu gerne unter in diesen Tagen. Bundesliga wurde natürlich auch gespielt. Müssen wir jetzt an der Stelle, glaube ich, nicht einzeln durchpflücken. Die beiden deutschen Teams sind in der Königsklasse erfolgreich gewesen. Blicken wir da nochmal drauf. Ebenso wie alles andere. Eishockey, Basketball und so fort.
Genau.
Aber in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, gehen wir doch zum Fußball. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Benni, hast du schon ein Paramount Plus Abo?
Nein, aber muss man dann wohl zwangsweise für die Champions League künftig. Es wird alles noch ein bisschen unübersichtlicher. Jetzt mischt sich noch ein weiterer Streaming-Dienst mit ein. Netflix spielt mittlerweile auch noch mit im Sportangebot. Ja, also es
das ist
ja alles
noch nicht offiziell bestätigt. Da gucken wir mal. Ja, genau. Also Netflix-Finale ist noch das einzige Fragezeichen, was wir haben. Was wir wissen ist, das Prime-Spiel läuft dann nicht mehr Dienstag, sondern Mittwoch ab 20:27:28. Und das, was ihr jetzt alles bei The Zone seht, seht ihr dann bei Paramount Plus. Dafür seht ihr die Europa League und die Conference League nicht mehr bei RTL Plus, sondern bei The Zone. Das heißt, Free TV, wenn überhaupt nur Finale mit deutscher Beteiligung. Ansonsten wissen wir bisher nichts. Das ZDF hat weiter die Highlights, aber dann parallel zu Prime. Ob das sich das für die lohnt, weiß man nicht. Alles weitere bei Screen Time. Das mit Netflix und dem Finale ist noch so ein bisschen Fragezeichen, ob da jetzt noch was hinterherkommt. Wir sind auch gespannt, wie es zum Beispiel in Österreich ist, ob Sky da noch die Rechte verlängert, bliblablub. Das, zum einen. Zum anderen, Benni, letzte Woche haben wir schon gesprochen. WM-Quali hat dann funktioniert für das deutsche Team 6:0 gegen die Slowakei. Ich würde sagen, an der Stelle loben wir einmal Asan Ouedraogo und lassen es ansonsten dabei, oder? Beim Thema.
Ja, Alter, über Ouedraogo, auch sensationell übrigens am Wochenende jetzt bei Leipzig gespielt. Werden wir gleich nochmal kurz drauf gucken.
Genau so ist es. Dann haben wir noch ein Update von der FIFA-Weltrangliste. Da ist Deutschland jetzt auf Platz 9. Es gibt also damit den Platz in dem ersten Lostopf für die WM-Auslosung. Hoffentlich. Die ist dann am 5. Dezember. Kroatien wieder in der Top 10, in den Top 10, Spanien, Argentinien, Frankreich, England ganz vorne mit dabei. Dann Blick ganz kurz auf die WM-Playoffs. Generell auch viele coole Qualifikationen. Also ich meine Curaçao gegen Jamaika, also wenn sich das nicht gelohnt hat, freut mich, ich weiß es auch nicht. Das war das Geilste überhaupt. Italien muss in die Playoffs. Schottland qualifiziert sich gegen Dänemark. Ja, das ist auf jeden Fall spektakulär. Da gucken wir in den nächsten Wochen auch noch drauf. Playoff-Spiele ja dann unter anderem erst im März. Da gibt es ja also so ein paar Platzhalter dann in zwei Wochen. Die U21 hat gegen Georgien gewonnen. Auch da Tore durch Karl und Resoldi. Sehr, sehr schön. Quali-Turnier für die WM ist ausgelost worden und so weiter und so fort. Deswegen lass uns doch direkt über die Liga vom Wochenende sprechen und dann so ein bisschen blicken wir voraus auf die Europapokale, die anstehen und was sonst noch so an News im Fußball angefangen ist. Wir fangen ganz schnell unten an, würde ich sagen. Ich sag nur ganz kurz, Cottbus wieder Tabellenführer in Liga 3 durch einen 3-2-Sieg in Essen. Duisburg nur noch auf Rang 2, die verlieren, warum auch immer, in in Hoffenheim ja tatsächlich, gegen Hoffenheim 2 mit 1-4. Und wir, Benni, springen direkt zu Liga 2 mit Blick auf die Zeit. Wir möchten, glaube ich, beide nicht so viel über Liga 2 sprechen. Schalke 0-0 bei PRM und Arminia verliert 0-2 in Nürnberg.
Ja, genau. Am Ende im letzten Drittel des Spiels trotz Überzahl wegen einer roten Karte auf Seiten von Preußen Münster keinen Sieg rausspielen können. Dennoch, ja, ein Punkt eher gewonnen als verloren, gerade wenn du siehst, dass ja auch Paderborn vorne verloren hat und Punkte liegen lassen hat. Und auch ja, Darmstadt hat auch gewonnen, aber trotzdem am Ende da oben alles eng dabei. 4-2 Darmstadt gegen Greuther Fürth. Genau, sonst Freitagabendspiele vielleicht noch. Bochum verliert im Kellerspiel gegen Dynamo Dresden. Dresden beißt sich damit jetzt aus den Abstiegsplätzen auf Rang 16, punktgleich mit dem 17. Braunschweig. Auch das enorm wichtiger Sieg. Hertha, 5. Pflichtspiel in Folge jetzt gewonnen, beißt sich jetzt übrigens weiter oben an das Drittel dran und ist ja nur 3 Punkte vom 3. Platz entfernt. Also da kann man langsam auch wieder mit der Hertha rechnen. Genau, und sonst, ich habe schon gesagt, Paderborn verliert 2-0 gegen Hannover in Paderborn. Düsseldorf müht sich gegen Magdeburg mit 2-1. Und wie gesagt, Darmstadt 4-2 gegen Fürth.
Ja, genau. Bielefeld muss jetzt bald gegen die Fastnachbarn Münster und Bochum ran. Das werden schwierige Spiele. Im Moment zeigt der Pfeil dann doch eher nach unten als nach oben. Da hat dieser Karlsruhe-Erfolg vor der Länderspielpause vielleicht doch ein bisschen desillusionierend gewirkt. Und dann kommen wir doch in die erste Liga. Mainz, Punkt gegen Hoffenheim, fast schon zu wenig in der aktuellen Lage. Aber wir müssen natürlich kurz sprechen über Dominik Kohr. 3 Spiele Sperre plus Geldstrafe. Also. Ich habe schon gesagt, also bis Weihnachten muss er auf safe raus sein mit dem Einsteigen gegen den U17-Weltmeister. Aber also... Ja, also ich habe mir nur noch die Hände vom Kopf zusammengeschlagen. Ist wirklich krank.
Ja, also diese Rotinflation bei Dominik Kohr ist wirklich unfassbar. Also auch wie brutal. Also er hat sich dann ja auch irgendwie entschuldigt, irgendwie medientauglich über Social Media. Aber ich hatte dann auch schon den Vorschlag gelesen, wo wirklich jemand gesagt hat, ja, eigentlich müsste man ab einer bestimmten Anzahl von roten Karten auch in der Härte von roten Karten dann auch irgendwann sagen, okay, dann gibt das halt auch mal eine Strafe, dass du für 3 Monate irgendwie nicht spielen kannst oder so. Also ja. jedenfalls ist das wirklich, also wenn du dir die Szene nochmal anguckst, erstens war sie nicht nötig und zweitens, also es war halt so eine typische Choraktion, wo du dir jedes Mal wieder denkst, also die zu war spät. Sowas von verhinderbar, ja. Genau. Ja. Genau, offensichtlich zu spät, keine Chance auf den Ball. Sowas muss halt irgendwann auch langfristig bestraft werden, wenn das nicht das erste Mal passiert. Sehe ich ähnlich.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, sprechen wir ganz kurz über den Samstag und den Sonntag. Die Bayern gewinnen nach 0-2 Rückstand gegen Freiburg 6-2 zu Hause. Da geht mal wieder alles. Vor allem bei Michael Olise. Ich hatte ein spaßiges Spiel in der Konferenz. Ich bleibe meinem Schnitt, ich bin jetzt beim Toreschnitt in 4 Konferenzeinsätzen von 5,25. Ich hatte das 3-3 von Dortmund gegen Stuttgart. Dennis Unger verursacht einen Elfmeter und schießt dann 3 Tore. Hat Spaß gemacht. Wolfsburg kommt dann doch unter die Räder, auch wenn zwischenzeitlich in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser aussah. 1-3 gegen Leverkusen. Die Augsburger holen 3 wichtige Punkte zu Hause gegen den HSV, springen deswegen erstmal auf Platz 13. Heidenheim unterliegt Gladbach 0-3. Die stehen inzwischen auf Platz 12. Hat sich nichts groß getan, aber zumindest ein leichtes Punktepolster nach vorne. Und der FCH bleibt dann eben nach 11 Spielen bei 5 Punkten und dem letzten Tabellenplatz, während sich die Eintracht mal wieder schwer tut und nur 4-3 in Köln gewinnt.
Aber gewinnt.
Ja, in Gladbach also, haben sie auch gewonnen, aber halt 6-4.
Ja, also torreich bleibt auf jeden Fall immer bei Frankfurt auf beiden Seiten. Trotzdem, also wir regen uns hier regelmäßig über die Eintracht auf und das defensiv auch absolut zu Recht, das ist Harakiri. Und trotzdem steht man auf Rang 6 aktuell. Also,
die haben die zweitmeisten Tore der Liga und die
wahrscheinlich meisten sogar.
Und die drittmeisten Gegentore.
Okay. Ist ja, absurd. Also es ist wirklich absurd, aber trotzdem, also wir reden in den letzten Jahren über kleine Mini-Krisen oder so von Frankfurt, wo man sagt, naja, trotzdem stehen die ja dafür doch relativ gut da. Jetzt eben auch beim 3-4 gegen Köln. Genau, sonst Gladbach holt weiter wichtige Punkte. Das war ein enorm wichtiger Erfolg. Polanski scheint gerade zu wirken. Deutlicher Sieg auch gegen Heidenheim. Ja, und dann der Sonntag, ne?
Keine Überraschung.
Nö, Leipzig 2-0 gegen Bremen. Ehrlicherweise, ich war ja im Stadion, das erste Mal in der Red Bull Arena.
Ah ja, so, erzähl mal. Ich war ja da beim Pokal, was war das, Viertelfinale? Jetzt du das erste Mal.
Ja, also erstens traue ich dem Braten nicht, dass gesagt wurde, das Stadion sei ausverkauft gewesen, weil dafür waren doch relativ viele Plätze nicht
belegt. Das habe ich dir erzählt, scheiße. Ja, wahrscheinlich wegen dieser Kombi-Tickets.
Nee, im Stadion wurde auch ausverkauft ausgerufen, du. Ja. Aber es war eben überraschend, also man hat doch gesehen, dass da einige Plätze auf der Gegengeraden noch frei waren. Sei es drum, am Ende, ja, war ganz freundschaftlich da drin eigentlich, aber ich weiß nicht, also erstens, es wirkt alles sehr steril und inszeniert von den Stadionliedern her. Wir haben uns ein bisschen lustig gemacht darüber, als dann im Stadionlied gesungen wurde, der Stolz des Ostens, also das werden die Kumpanen von Dynamo Dresden, Hansa Rostock und dem SC Magdeburg wohl anders sehen.
Das sagt aber, der Mann, der sich immer in Babelsberg und Cottbus rumtreibt, das kann man an der Stelle auch mal nennen vielleicht, ja.
Ja, was hat das denn damit zu tun? Aber
ja, dass die sich auch in diese Reihe
ja,
eher sehen würden.
Ja, ja, klar, ja. Das stimmt. Aber und gleichzeitig muss man aber sagen, auch dieses 2-0, das war in der Höhe gar nicht mal so verdient. Also in der zweiten Halbzeit insbesondere hat mir Bremen richtig gut gefallen. Ein paar richtig starke Pässe in die Tiefe. Auch da top und dann später dann noch Boniface richtig gut in Szene gesetzt vorne. Und dann waren es die individuelle Klasse von unter anderem einem Uedraogo und einem Xaver Schlager. Also das erste Tor Uedraogo wirklich wunderbar oben links ins Eck geschlänzt aus 20 ja. Metern oder so. Also das sind dann halt am Ende die entscheidenden Spielzüge, obwohl man jetzt kein grandioses Spiel von Leipzig gesehen hat. Trotzdem bleibt Leipzig damit natürlich auf dem zweiten Tabellenplatz. Und in der letzten Partie, ja, gewinnt Union Berlin in St. Pauli. Und St. Pauli, desolat. 7 Punkte nach 11 Spielen. So richtig Sicht auf Besserung scheint da noch nicht zu sein.
So sieht's aus. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ein ganz kurzer Blick international. Nur kurz, damit ihr es mal gehört habt. Der FC Liverpool ist in der Premier League jetzt 12. Nach einer 0-3 Heimniederlage gegen Nottingham. Also nur mal für den Hinweis, da geht's ja auch über die Weihnachtstage hinaus weiter mit Fußball. Also da gerne mal einen Blick drauf haben, wenn die Bundesliga dann in der Pause ist, auch wenn das dann noch ein bisschen hin ist. Dann machen wir eine kleine Europapokalvorschau, würde ich vorschlagen, denn auch das geht natürlich wieder los. Wir gehen rein mit dem 5. Liga-Phasenspieltag und da gibt es wieder die Tendenzen von Benny natürlich. Nachdem die Dortmunder da 1-4 untergegangen sind, darf diesmal Leverkusen zu Manchester City. Wir erinnern uns, Leverkusen ganz, ganz schwer getan gegen Benfica. Wie läuft's gegen die Citizens?
Ja, genau. Benfica hast du schon erwähnt.
City aber auch schlecht drauf.
Genau. Und also trotzdem in der Champions League bisher eigentlich relativ konstant. Noch kein Spiel verloren, 3 Siege, 1 Unentschieden. Das ist absolut im Rahmen. City sehe ich dennoch, auch obwohl sie jetzt in der Premier League jetzt keine Bäume ausreißen, aktuell gegen dieses Leverkusen in der Favoritenrolle.
Borussia Dortmund muss einen Heimsieg einfahren gegen den FC Villarreal. Der hat erst einen Punkt in der Champions League geholt und ich habe mir sogar 90 Minuten Villarreal in der Champions League schon angeguckt. Ich habe nämlich den Sensationserfolg von Paphos über Villarreal am letzten Spieltag getickert. Muss der BVB gewinnen?
Pflichtsieg auf jeden Fall, wenn man das Achtelfinale auch festmachen will. Das ist einfach wirklich jetzt hier unfassbar wichtig und gegen Villarreal darf man hier keine Punkte liegen lassen. Alles in allem, ja, werden sie, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass hier Dortmund verliert.
Ja, und dann guckt man natürlich auch noch auf den Mittwoch. Die Bayern in der Bundesliga, vor allem äußerst standardanfällig, bekommen es jetzt in London mit Arsenal zu tun. Das
unfassbar wird geiles Duell.
Schwierig. Ich erinnere mich an ein 2:2 im Emirates vor 2 Jahren.
Und selbst da war die Ausgangslage ja noch ein bisschen eine andere, ne? Also, wenn wir gucken, wo jetzt Arsenal steht, dass die da ganz oben gerade auf Platz 1, glaube ich, ja sogar sind, ne? Wenn ich mich nicht komplett irre.
Ja.
Ich habe es gerade auf dem Schirm. Ich meine schon, jetzt 4-1 gegen Tottenham gewonnen. Also wirklich mit richtig viel Rückenwind. Wobei, ja, das hat ja, haben ja die Bayern auch, obwohl sie 2-0 hinten lagen gegen den SC Freiburg, am Ende dann noch 6 Dinger gemacht. Also da treffen 2 richtig starke und aktuell richtig gut drauf aufspielende Mannschaften aufeinander. Das macht richtig Spaß. Für mich sind die Bayern aktuell ein Müh-Favorit. Aber ja, ich freue mich halt wirklich einfach auf einen guten Fußballabend, weil das verspricht wirklich richtig guten Fußball.
Ja, auf jeden Fall. Und dann aber noch das Spiel der Frankfurter Eintracht zu Hause gegen Atalanta Bergamo. Ich bin im Stadion am Mittwoch. Bergamo reist an als der 13. der italienischen Liga mit 2 Niederlagen im Gepäck und die SGE braucht 3 Punkte.
So ist es, ja. Da muss jetzt was geholt werden. Atalanta übrigens ja auch in der Champions League eigentlich, was die Gegentore angeht, auch ganz okay drauf. Und es läuft ja auch ganz gut in der Champions League. Mit Rang 16 ist man da noch voll im Game. Da geht es um eine Richtungsentscheidung auch für die Eintracht. Und wenn man dieses Spiel gewinnt, dann kann man sich da an die obere Hälfte auch ketten. Sonst ja, sieht es für Bergamo äußerst gut aus, was das Achtelfinale angeht.
Genau so ist es. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, auch wie die Stimmung wird, ob die Stadionlautsprecher besser funktionieren als gegen Gala. Also was wird ein Thema sein. Dann noch ganz interessant, am Mittwoch trifft der Champions-League-Sieger auf den Europa-League-Sieger. PSG gegen Tottenham. Die haben genau ein Pflichtspiel gegeneinander gehabt. Das war der Supercup. Schiedsrichter im Parc des Princes übrigens Felix Zweier. Das also ein bisschen Deutschland beim großen Duell der beiden Europapokalsieger. Dann haben wir noch 2 andere deutsche Spiele in der Europa League. Stuttgart ist zu Gast in den Niederlanden bei den Go Ahead Eagles Deventer und der SC Freiburg, der ist zu Gast in Tschechien bei Viktoria Pilsen. Da sieht es ja für die Freiburger ganz gut aus. Die sind ja 2. in der Europa League und vor allem die Stuttgarter, die müssen punkten gegen den Tabellennachbarn aus den Niederlanden.
Ja, und beide Mannschaften aus deutscher Sicht haben, glaube ich, beste Chancen, nicht nur von der Form her, sondern ja, auch von der reinen Mannschaftsstärke her ist man einfach da in beiden Spielen in der Favoritenrolle. Und im Zweifel macht es eben ein Undorf wie am Wochenende selbst und rettet ein paar Punkte.
So sieht's aus. Und dann natürlich mein Highlight-Spiel der Woche. Der erste FSV Mainz 05 zu Gast in Rumänien bei Universitatea Craiova. Im Kurort Conference League lief es für die Mannschaft von Bo Henriksen zuletzt ja ganz gut. Geht denn diese Erfolgsserie weiter als Tabellendritter der Conference League mit 3 Siegen aus 3 Spielen?
Von den Gegnern müsste man es eigentlich meinen aktuell. Also gar nichts gegen Craiova, aber ja, das sollte auch hier machbar sein. Und ja, es würde ihnen auch wirklich gut tun, hier diese Serie weiter zu vervollständigen und vielleicht dann ja auch irgendwann mal den Rückenwind mit in die Bundesliga zu nehmen.
In Heidenheim hat man gesagt, sie sollen sich die Belastung vom Leibe schütteln.
Andererseits ist das für einen Verein wie Heidenheim natürlich auch eine unfassbare Kohle, die da wartet, ne?
Ja, für Mainz auch, so ist es nicht.
Für Mainz auch, so ist es.
Ja. Naja, wir schauen es uns an. Außerdem kehrt Barcelona dann bald gegen die Eintracht dann ins Camp Nou übrigens zurück in der Champions League. Die haben jetzt am Wochenende gegen Bilbao das Stadion nach 2,5 Jahren wieder bespielt und Hansi Flick hat gesagt, es ist schon ein unglaubliches Gefühl, er hat jetzt das erste Mal da als Barca-Trainer an der Seitenlinie gestanden. In der Frauen-Champions League, können wir euch noch sagen, lief es durchaus spektakulär, denn wir haben zum einen Erfolg gehabt vom VfL Wolfsburg. Die haben nämlich mit 5:2 gegen Manchester United gewonnen und auch die Bayern-Frauen gewinnen 3:1 bei Paris Saint-Germain. Ann-Kathrin Berger hat den NWSL-Titel geholt, mit Gotham FC 1:0 gewonnen. Gratulation dahingehend. Und dann blicken wir natürlich auch schon mal voraus auf das Nations League-Finale. Achtung, Hin- und Rückspiel mit Ann-Kathrin Berger, aber ohne Carlotta Wamser und Lea Schüller. Wir können euch die Termine gerne nennen und da schaltet gerne ein. Am Freitag auf dem Betzenberg in Kaiserslautern und am Rückspieltag, dann nächste Woche Dienstag, im Metropolitano in Madrid rund um die DFB-Pokal-Achtelfinals. Da geht es um den Nations League-Titel im Finale Deutschland gegen den Weltmeister Spanien.
Ganz genau. Und nur um das nochmal zu erwähnen, die Woche fand übrigens auch bei den Damen ein Revierderby statt. Und zwar im Westfalen-Pokal. Und so. Einfach nur, es muss erwähnt werden, der Zweitplatzierte, der gerade um den Einzug in die zweite Bundesliga kämpft, nämlich Borussia Dortmund, traf auf den Einliga darunter weilenden FC Schalke 04, der jetzt aufsteigen wird bald in die dritte Liga, in die Regionalliga. Und was soll ich sagen? Schalke hat den Goliath rausgenommen und steht deswegen in der nächsten Runde des Westfalen-Pokals. Und natürlich hoffe ich da jetzt auf den DFB-Pokal in der nächsten Saison zumindest schon mal als Erstklassigkeit.
Ja, das wäre doch auf jeden Fall was. Danke für das Update. Und dann erblicken wir noch mal ganz kurz nach Übersee, denn vielleicht kommt es jetzt irgendwann zum Duell Thomas Müller gegen Lionel Messi. Inter Miami in den Playoffs ganz gut unterwegs gewesen und auch Thomas Müller steht jetzt da im Finale der Western Conference, unter anderem Torschütze gegen die Vancouver Whitecaps für LAFC, ein gewisser Heung-Min Son, den ich letztes Jahr, überlege ich gerade, dieses Jahr, im Januar sogar noch in Hoffenheim in der Europa League gesehen habe. So schnell kann es gehen. Portugal hat die Bewerbung für die Frauen-EM zurückgezogen für 2029. Ein Konkurrent weniger für Deutschland. Das haben wir am Wochenende unter anderem auf den hässlichen Rückentattoos eines jeden Bundesliga-Schiedsrichters gesehen. Donald Trump und die WM mit Reise, bla bla, können wir außen vor lassen. Und dann vielleicht noch als Schalke-Frage zum Abschluss heute. Wie bewertest du die 59% Zustimmung der BVB-Mitglieder bei der Mitgliederversammlung bei der Wahl von Hans-Joachim Watzke zum BVB-Präsidenten, nachdem er als Geschäftsführer verabschiedet worden ist?
Tja, er ist nicht mehr der Unumstrittene, möchte man meinen, ne? Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, und was anderes, das kann ich als Schalker hier gar nicht beurteilen, das muss ich auch dazu sagen. Am Ende bleibt die Ära Watzke die Ära Watzke und sie wird weitergeführt und wir achten da natürlich jetzt besonders drauf, weil mit 59% ist da natürlich auch das Auge des gemeinen Dortmund-Fans, glaube ich, besonders auf den Geschicken rund um Watzke.
Genau, so sieht's aus. Und dann verbleibt uns an dieser Stelle nicht anderes zu sagen, außer viel Spaß mit dem Wintersport und allem drum und dran, was wir euch noch ans Herz gelegt haben. Vergesst die Handball-EM der WM der Frauen nicht. Ja, es ist tatsächlich schwierig, die zu verfolgen, aber wir drücken euch die Daumen. Das schafft ihr auf jeden Fall. Und dann, versauert nicht allzu sehr auf den ersten Weihnachtsmärkten, die am Wochenende aufmachen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder am 1. Dezember. Ja, glaubst du es denn? Euch ein schönes erstes Adventswochenende. Und danke, Benni.
Tschüss. Ja, ebenso. Bis dann.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.